Herzlich willkommen zum Podcast Pop Goes Church. Wir sind
Hartmut Naumann, ich leite das Popularmusikzentrum in Hannover.
Und Stefan Reinke, Kantor im Zentrum für Popularmusik in Itzehoe.
Ja, und wir unterhalten uns in unserem Podcast über neue Lieder und die Entwicklung von Popularmusik in der Kirche.
Und jetzt geht's los.
Hallo Stefan.
Hallo Hartmut.
Ja, heute geht's ums Gesangbuch. Es geht um ein Buch, was in Kürze vielleicht gar nicht mehr so sehr aktuell ist, weil es nämlich mittlerweile eine Arbeit an einem neuen Gesangbuch gibt und die ist schon relativ weit fortgeschritten. Aber wir wollen nochmal reingucken in das evangelische Gesangbuch, das 1993 erschienen ist und uns seitdem in den deutschsprachigen Gemeinden in Deutschland, Elsass-Lothringen, Österreich und Luxemburg begleitet. Und was hat das eigentlich mit Popularmusik zu tun, ist die Frage. Und da schauen wir nochmal rein. Und Stefan, du kennst dich ja nun richtig gut aus mit dem Gesangbuch. Und vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie das zustande kam und welche Inhalte das da so gibt.
Ja, das kann ich machen. Im Dezember 1978, also im Grunde zu einer Zeit, als das neue geistliche Lied der 70er Jahre auf so eine Art Höhepunkt, Popularitätswelle schwappte, wurde beschlossen, dass man ein neues Gesangbuch bräuchte. Und die Gründe dafür waren vielfältig. Wir haben das auch schon mal angedeutet in einer Folge. Das Vorgängergesangbuch, das evangelische Kirchengesangbuch von 1950, war ein relativ konservativ gebautes Buch, das eigentlich schon bei seinem Erscheinen 1950 relativ altmodisch gewesen ist. Zum einen, weil es auf redaktionelle Vorarbeiten der 30er Jahre zurückgreift. Und das ist jetzt nicht, weil es Nazi-Buch gewesen wäre, sondern weil da kirchmusikalische Ästhetik vorherrschte, die die Zeit der Reformation und der Zeit der Gegenreformation sozusagen als Idealbild hatte und sich sehr stark auf diese Zeit konzentriert hat. Dementsprechend sind extrem viele Lieder aus dieser Zeit und dieser Epoche in diesem Gesangbuch drin.
Das kennt man ja noch unter dem medizinischen Begriff EKG, richtig?
Ja, genau.
Das evangelische Kirchengesangbuch, EKG, alles klar.
Das ist das evangelische Kirchengesangbuch und das, der Name sagt schon ein bisschen was drüber auf. Das ist also ein Buch, das eindeutig für die kirchliche Nutzung konzipiert gewesen ist, also für den Gottesdienst, kann man eigentlich sagen. Und diese Zeit machte nicht nur aus, dass sie vor allem die Reformationszeit gut fand, sondern auch, dass sie das 19. Jahrhundert grundsätzlich abgelehnt hat, eigentlich, als zu subjektivistisch, zu individualistisch, zu kitschig. Das hatte zur Konsequenz, dass im Grunde Lieder des 19. Jahrhunderts im EKG nicht drin gewesen sind. Und das bezog sich auf ganz viele bekannte Lieder, Weihnachtslieder vor allem auch, ne? Also ein Lied wie Ode Fröhliche war nicht im Stammteil des EKGs drin, weil man dachte, das ist nicht würdig genug, im Gottesdienst gesungen zu werden. Man hat es dann in den Regionalteil gepackt und da hatte es dann ein kleines Sternchen. Und das kleine Sternchen bedeutete für den gottesdienstlichen Gebrauch nicht geeignet, aber vielleicht zu Hause zu singen.
Nicht geeignet, das kann man sich eigentlich heute kaum noch vorstellen, ne? Oh, du Fröhliche.
Ja, es wurde damals, glaube ich, auch immer in Gottesdiensten gesungen, so, ne? Das ist so eine komische Nebenschiene, die man irgendwie, wo man sich nicht nachgeben wollte. Naja, und das hat man jedenfalls früh als Mangel empfunden eigentlich, ne? Und es kam dann ja die zweite große Welle, dass 1950 ist das Buch sozusagen in Gebrauch genommen worden und ist dann eingeführt worden nach und nach in den Landeskirchen. Und zwar ein bisschen die 60er Jahre hinein. Und dann kommt als das, was wir schon beschrieben haben in mehreren Folgen auch, dass dann ja die popularmusikalischen Einflüsse immer stärker wurden. Und das hat man offensichtlich dann wahrgenommen und dann 1978 entschieden, wir brauchen mal ein neues Gesangbuch. Also die Mängel des EKGs sind so groß und da muss man so viel verändern, dass wir es machen wollen. Und da hat man sich entschieden, wir gründen mal eine Kommission. Und spannend an dieser Kommission, das ist eine ost-westdeutsche Gemeinschaftsproduktion gewesen, von Anfang an.
Würdest du denn sagen, der Impuls war wirklich, es sind inzwischen so viele popularmusikalische Lieder entstanden, die gerne gesungen werden und deswegen wollen wir ein neues Gesangbuch haben, weil diese Lieder damit reingehören? Oder was war denn der Impuls dafür?
Ja, ich glaube, es ist ein Teilimpuls gewesen. Der stärkere Impuls ist, glaube ich, der gewesen, es fehlen dann doch eine ganze Reihe Lieder auch aus der kirchmusikalischen Tradition vor dem NGL. Und unter anderem fehlen auch ein paar popularmusikalische Lieder vielleicht drin. Das ist wahrscheinlich unterschiedlich stark gewichtet gewesen, aber ich glaube, der Hauptimpuls ist nicht gewesen, wir müssen unbedingt NGLs ins Gesangbuch packen. Aber es ist sicherlich auch ein Nebengedanke gewesen.
Sie hätte mich auch gewundert, wenn ich das Ergebnis mir anschaue, ehrlich gesagt.
Ja, ja, das ist, aber manchmal gibt es ja auch hehre Ziele am Anfang und die lassen sich dann in den Tiefen der Kommission nicht, oder in den Mühen der Kommission nicht durchsetzen. Aber ja, das ist, glaube ich, nicht der Hauptimpuls gewesen. Ja, da entstand also diese Kommission als ost-westdeutsche Gemeinschaftsarbeit, was schon erstaunlicher ist zu der Zeit. Und zur Konsequenz hatte, dass dieses Gremium immer in Ostdeutschland tagen musste, wegen Ausreisesituation und so. Also die fuhren dann meistens nach Ost-Berlin und trafen sich dort und haben getagt vom Frühjahr 1979 bis in den Februar 1991. Also da konnte man dann ja rumreisen, da war ja dann, es war ja dann nach 1990. 134 Sitzungen mit 284 Sitzungstagen. Also ein langes Ding, ne? Über 13 Jahre die Pläne. Und dann hat es eben noch 2 Jahre gedauert, bis das Buch gedruckt war und dann in den Gemeinden landete. Mhm. Ja, man hatte sich ein paar Ziele gesetzt mit diesem Gesangbuch. Das kann ich mal zitieren aus den, oder die zusammenfassen. Also es gab Leitlinien, wurden erarbeitet für dieses neue Gesangbuch. Und da war eine der Leitlinien: Aufnahme neuer Lieder aus Tradition und Gegenwart. Und das zeigt das ganz schön, ne? Es geht schon um die Gegenwart, aber eben auch neue Lieder aus der Tradition, also verloren gegangene oder nicht mehr verwendete. Also das sind zum Teil so skurrile Sachen, dass die Melodie, die heute sehr gebräuchlich oder immer schon sehr gebräuchliche Melodie aus dem 19. Jahrhundert für Geh aus mein Herz und suche Freud, die wir heute alle singen, war im EKG gar nicht die dem Text unterlegte. Mhm. Da gab es einfach eine andere Fassung sozusagen, die man gesungen hatte, und da hat man sogar, das funktioniert so nicht offensichtlich, das hat man dann ja geändert. Dann wollte man sich öffnen zur deutschsprachigen Ökumene, also gucken, ne, es gab 1973 hat die Arbeitsgemeinschaft für ökumenisches Liedgut eine Liedersammlung herausgegeben, wo gemeinsame Textfassungen entstanden sind, die sollten aufgenommen worden, das sind die Lieder im Gesangbuch, die alle ein Ö haben, ne, also wer reingucken mag, neben vielen Liedern steht ein Ö, und das ist dann eine von dieser Arbeitsgemeinschaft verantwortete gemeinsame Fassung, auf die sich die Konfessionen geeinigt haben.
Genau, da geht es aber nicht in erster Linie um die weltweite Ökumene, sondern um die Ökumene zwischen katholischen und evangelischen und so, ne?
Ja, genau. Okay. Und freikirchliche auch, ne? Also innerevangelische Ökumene, genau. Das ist nicht weltweite Ökumene.
Ja, und das sind die Lieder, die mit einem Ö verzeichnet sind in dem EG, ne?
Ja, genau. Das sind relativ viele. So, die Idee ist, dass das in jedem Gesangbuch, was in diesen Konfessionen rausgibt, dann die gleiche Textfassung werden soll. Weltweite Ökumene gibt es aber auch. Ne? Es gibt zum ersten Mal in diesem evangelischen Gesangbuch fremdsprachige Lieder, also Lieder mit ein paar fremdsprachigen Strophen, Originaltexten. Und ganz neu, und das ist vielleicht die wichtigste Neuerung, dieses Gesangbuch hat, es gibt nicht nur Lieder da drin, sondern es gibt auch Kanons und Singsprüche. Also eine Erweiterung der Singform, wenn man so will. Und dann gibt es noch ein paar weitere Leitlinien, das ist, wie das Gesangbuch aufgebaut sein soll mit den Rubriken, wie wir sie haben, und dass Psalmtexte für den gottesdienstlichen Gebrauch in diesem Gesangbuch drin sind.
Ja, das war auch neu.
Da hat man sich also zu entschieden und dann in verschiedenen Schritten Liederlisten erarbeitet, wie das so passiert beim Gesangbuch. Die wurden dann in die Erprobung gegeben. Interessant war, es gab 3 Ausschüsse. Ein Ausschuss für traditionelle Lieder, ein Ausschuss für neue Lieder und ein Ausschuss für Texte.
Und die neuen Lieder waren dann die neuen Lieder aus der Tradition, die du vorhin erwähnt hast, oder wie?
das glaube ich nicht. Ich glaube Lieder nach 1950 einfach so, also so ein Schnitt so. Also Lieder, die schon auch popularmusikalisch geprägt sein könnten, aber eben auch Lieder, die in so einer Tradition des Chorals entstanden sind. Von denen haben wir eine ganze Reihe im Gesangbuch drin. Ja, so hat man gearbeitet, also über einen sehr langen Prozess, in einer Zeit, wo die ja noch sehr anders ist, als heute die Gesangbuchkommission arbeitet, ne? Weil wir einfach kein Internet hatten und deswegen brauchten die so wahnsinnig viele Sitzungen vor Ort in Ost-Berlin. Also mühsames Arbeiten muss das gewesen sein.
Hast du eine Ahnung, wie viele Leute da in dieser Kommission zugange waren?
Ja, ich glaube 46.
Ja, okay.
Ungefähr 1/3, 2/3 Ost- und Westdeutschland verteilt. Mhm. Genau, 46 Personen habe ich mir hier aufgeschrieben. Also schon ein ganz schön großer Apparat auch, den man da immer bewegen musste.
Ziemliche Mammutaufgabe, die sie sich da gestellt haben. Und sie haben ja auch entsprechend lange gebraucht. Mhm. Genau, und haben dann ein Buch produziert, was ja durchaus auch gute Seiten hat. Mhm. Ne? Also wir sind ja jetzt hier gar nicht zusammen, um das alles in Bausch und Bogen irgendwie zu verdammen. Allerdings ist die Frage natürlich schon, zu stellen, warum Lieder, die in den 50er, 60er, 70er Jahren und auch in den 80er Jahren entstanden sind, die dann typischer popularmusikalischen Ausdruck haben und an das musikalische Zeitgefühl der Menschen eher anknüpfen, warum es von diesen Liedern ja ganz, ganz wenige Exemplare überhaupt in das Gesangbuch geschafft haben. Also das ist mir schon eine Frage, ne?
Ja, das ist erstaunlich. Also vor allem, wenn man sagt, wenn wir jetzt von Gesangbuch reden, dann reden wir vielleicht erstmal von Stammteil. Also vielleicht für die, die sich nicht so auskennen, das klassische Gesangbuch, wie wir es haben, ist aufgeteilt in einen Stammteil und in sogenannte Regionalteile. Der Stammteil ist der, der in allen Landeskirchen Verwendung findet. Das sind die Liednummern 1 bis 535. Das ist also der, wo diese große Kommission dran gearbeitet hat. Und dann gab es in verschiedenen Landeskirchen, zum Teil gemeinsam, zum Teil in den einzelnen Landeskirchen, noch diese sogenannten regionalen Anhänge, die eigentlich die Aufgabe hatten, Lieder aufzunehmen, die eine bestimmte traditionelle Bedeutung haben, weil das vielleicht ein Liederdichter ist, der aus der Gegend kommt und aus regionalen Gründen da besonders beliebt ist und gesungen wird, aber eigentlich deutschsprachig weit keine Rolle spielt. Oder Lieder im Nordkirchlichen sind auch ein paar, oder Nordelbischen muss man damals noch sagen, sind ein paar plattdeutsche Lieder zum Beispiel drin, also mundartliche oder dialektale Form. Das war eigentlich die Aufgabe dieses Regionalteils.
Sind denn eigentlich in den anderen Regionalteilen, auch meinetwegen Baden-Württemberg und so, sind da auch solche Dialekttexte drin? Also bei den Plattdeutschen, ja.
Ja.
Weiß ich, interessant. Aber gibt es das auch in Süddeutschland?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube auch, weil das sozusagen ja Plattdeutsch sich als eigene Sprache versteht oder auch eine ist, glaube ich. Ich bin linguistisch nicht so ausgeprägt und Schwäbisch vielleicht nur ein Dialekt ist. Aber das ist gefährliches Halbwissen bei mir jetzt. Da will ich keine, es können alle Schwaben mal sich melden, ob das eine Sprache oder ein Dialekt ist. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es ist mir noch nicht so aufgefallen, dass es da drin ist.
Sächsische Mundart hat auch nicht Niederschlag gefunden. Gemeinsam. Es ist ja ein gemeinsames EG. Okay.
Genau. Ja, und es ist ein bisschen passiert, das habe ich das Gefühl, dass diese Regionalteile ein kleines bisschen zum Auffangbecken für neue geistliche Lieder geworden sind, wo sich die Großkommission nicht hat durchringen können, sie aufzunehmen. Also zum Beispiel, ein Lied wie Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer ist ja ein ziemlich weit verbreitetes Lied in den 80er Jahren gewesen. Da hätte man aus Verbreitungsgründen in einer Kommission sicherlich sagen müssen, das ist eins der beliebtesten oder meistgesungenen neuen geistlichen Liedern. Klammer auf, das ja auch nicht wahnsinnig popularmusikalisch ist, aber irgendwie, ne? Ja. Man könnte es als NGL bezeichnen.
Aber es gehört natürlich auch zu den Liedern, die eine ganz besonders große Gegnerschaft heraufbeschworen haben. So wie Danke für diesen guten Morgen ja auch. Und daran ist es wahrscheinlich dann letztens gescheitert, in den Stammteil aufgenommen zu werden.
Genau, im Stammteil ist nicht. Ist, glaube ich, in nahezu jedem Regionalteil drin. Was ja dann irgendwie auch ein bisschen putzig ist, auf eine Art. Aber gut, so soll es sein. Danke für diesen guten Morgen. Da hat man sich offensichtlich nicht zu durchringen können, es nicht aufzunehmen. Danke für diesen guten Morgen ist ja tatsächlich im Stammteil drin.
Ja.
Und eins der wenigen, wirklich kann man sagen, das dezidiert popularmusikalische Prägungen hat und als neues Lied in diesem Stammteil drin sind. Ganz viele andere wichtige Lieder sind nicht drin. Es gibt also zum Beispiel Manfred Siebald, ja in den 70er Jahren super wichtiger Liederdichter, hat kein Lied im Stammteil. Piet Jansens ist mit einem Lied und einem Kyrie irgendwie im Stammteil drin. Und es ist Brich mit den Hungrigen dein Brot, das auch wiederum kein echtes NGL im klassischen oder kein Sakopop-Song im eigentlichen Sinne ist. Das ist schon interessant.
Weil du ja sagst, es war eine deutsch-deutsche Kommission und das sollte ein gemeinsames Buch sein und so. Es gibt zum Beispiel auch aus der DDR-Zeit von diesen Liedern gibt es auch nichts Popularmusikalisches, zumindest nichts Nennenswertes drin. Es gibt weder einen Song von Jörg Swoboda oder Theo Lehmann oder Wolfgang Tost oder sowas da drin. Auch das hat man eigentlich da völlig ignoriert, ne?
Ja.
Und bei Danke für diesen guten Morgen fällt mir noch auf, ich habe jetzt hier das Gesangbuch in der westfälisch-lippisch-rheinländischen Ausgabe, ne? Und da sind die wenigen NGLs oder neuen Lieder, wie man so auch sagen will, die sind mit einem Sternchen versehen. Und das Sternchen bedeutet, wird dann beschrieben, das sind Lieder, die besonders für das Singen mit Kindern geeignet sind. Also so nach dem Motto, ja, Entschuldigung, dass sie da drin sind, aber die sind halt für Kindergottesdienst und so geeignet. Und da ist dann eben auch danke für diesen guten Morgen, gibt's dann auch dieses Sternchen, wo es ja heißt, danke für meine Arbeitsstelle und so weiter, danke für jedes kleine Glück. Oder Hilfe meines Lebens, das ist auch mit dem Sternchen versehen. Hilfe meiner Tage, etc.
Ja, das ist doch wirklich skurril, ne? Ja, also welches Kind singt denn Hilfe meines Lebens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin?
Ja.
Also sorry, aber das ist ja nun wirklich keine kindgerechte Sprache. Also auch nicht für Kinder der 80er und 90er.
Ja, aber wieso kommt dieses Sternchen zustande? Das ist schon interessant. Ja. Das ist ja irgendwie so eine Entschuldigung, glaube ich, die da dahinter steckt. So nach dem Motto, Entschuldigung, dass wir die Lieder da drin haben.
Ja, nimmt diese EKG-Sternchen-Logik mit auf, von der ich erzählt habe, ne? Dass sie diese nicht für den gottesdienstlichen Gebrauch nicht nutzbar. Wir kommen nicht ganz drum rum, wir drucken es mal ab, aber benutzt es bloß nicht im Gottesdienst und lasst es bloß nicht Erwachsene singen, dieses Lied. Das könnte zu irgendwas führen oder so. Ja, das ist so eine komische Unentschiedenheit, ne? Also wie gesagt, ne, das EG ist insgesamt, finde ich, ein gutes Gesangbuch. Ne? Es hat viele gute Aspekte, ist ein Riesenschritt in der Gesangbuchgeschichte im Vergleich zum EKG. Aber diese komische Unentschiedenheit im Umgang mit den NGLs ist schon seltsam irgendwie und lässt sich nur irgendwie über gruppendynamische Prozesse in Kommissionen meiner Meinung nach irgendwie erklären. Dass da so halbseiden geguckt wurde. Ne? Und es sind also Lieder drin, Komm Herr segne uns zum Beispiel. Ist ja auch ein Lied der 70er Jahre. Das aber eigentlich maximal textlich identifizierbar ist als Lied des 20. Jahrhunderts. Musikalisch könnte das ja problemlos auch im 19. Jahrhundert geschrieben worden sein. Es hat gar keinen popularmusikalischen Aspekt drin.
Ja. Es gibt halt ein paar solche spirituelle Bearbeitungen, von denen wir ja auch schon mal gesprochen haben, die in den 50er Jahren ja eine Rolle gespielt haben. Da sind ein paar drin. Komm, sag es allen weiter. Solche Lieder sind drin. Da kann man sagen, okay, die sind musikalisch, ja, popularmusikalisch orientiert. Aber danach hört es dann irgendwie auch schon auf. Ne?
Ja, wirklich, also ganz wenige. Ne? Wie gesagt, wenn wir uns auf den Stammteil beziehen, und das machen wir hier im Wesentlichen, ne? In den Regionalteilen findet man ein bisschen mehr, je nachdem. Es gibt ambitioniertere und weniger ambitionierte Regionalteile. Ein skurriles Beispiel ist, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in einer Folge, ist das Lied Ich möchte, dass einer mit mir geht. Das im Gesangbuch in einer Fassung abgedruckt ist, wo die eigentlich zwischen den Zeilen stehenden und für das Taktmaß nötigen Pausentakte einfach rausreduziert wurden. Das heißt, es ist einfach eine gerade gemachte Fassung oder eigentlich ungerade gemachte Fassung, müsste man sagen, weil die Takt ja ungerade wird dadurch. Und dann ist das Lied drin und das zeigt irgendwie auch so einen Zugang. Ne? Also ich nähere mich der Popularmusik an, verändere die Fassung aber irgendwie, mache sie dadurch seltsam für Leute, die sich ein bisschen damit auskennen und wundere mich, dass alle Leute irgendwie sagen, das ist aber ein seltsames Lied. Also es war so wenig offensichtlich. Ja, das ist ja immer man hat ja die Pausen weggelassen, das war, glaube ich, immer so dieses Argument irgendwie, ja, so ein Kirchenmusiker, der weiß auch gar nichts mit den Pausen anzufangen, so, ne? Was ja auch eine absurde Argumentation ist, als könnte man die nicht irgendwie ausfüllen. Und es kommt irgendwie was raus, was komisch ist, ne? Also man wirft so ein Lied hin, beurteilt es dann nach einem Zustand des Liedes, der mit authentischer Form gar nichts mehr zu tun hat und wundert sich dann, dass das Lied irgendwie seltsam wirkt.
Also ich würde fast sagen, es ist die Frage, ob man sich darüber wundert oder ob man das so reintut, um deutlich zu machen, dass diese neuen Lieder nicht wirklich stimmig sind. Also gut, das ist jetzt eine Unterstellung, würde ich mal auch relativieren, aber mag vielleicht augenzwinkernd auch ein bisschen mit dabei gewesen sein. Aber es ist tatsächlich so, dass bei dem Beispiel, was du angeführt hast, und es gibt auch noch andere Beispiele, wo der Flow, also diese Bewegung der Musik quasi unterbrochen wird durch die Reduzierung dieser Pausen und sich dadurch auch der Song eigentlich nicht richtig entwickeln kann.
Und das ist schade, ne? Weil eigentlich zu der Zeit, also Arbeitszeitraum 1979 bis 1991, wenn man mal so schaut, was in den Kirchentagen, in den Kirchentagsheften der 80er Jahre so drin ist, da hätte man schon einen Kanon von NGLs finden können, die auch stammteilfähig sind, die dann ja in die Regionalteile auch reingekommen sind. Also Es ist ja offensichtlich zu der Zeit selbst gemerkt worden von Leuten in den Landeskirchen. Irgendwie hat die Kommission da ein bisschen Murks gemacht. Jetzt mal ganz flapsig gesagt so. Ne? Das kann ja nicht sein, dass Herr, dein Liebe nicht drin ist, dass ins Wasserfeld ein Stein nicht drin ist. Oder Herr, wir bitten, komm und segne uns, solche Lieder. Die müssen wir jetzt halt einfach in den Regionalteil packen. Also das ist schon verblüffend. Und ja, lässt sich, glaube ich, wirklich nur mit Zusammensetzung von Kommissionen erklären. Das ist gar nicht gedeckt durch die kirchmusikalische Realität in den 80er Jahren, als diese Lieder ja in zig Heften existierten, wo die auch rezipiert worden sind. Die waren ja total prägend in der Zeit und auch weit verbreitet. Mhm. Selbst in relativ konservativen Gemeinden gab es dieses Silberpfeil-Beiheft oder sowas, ne, woraus gesungen wurde.
Genau. Ich habe hier mal so ein Zitat rausgesucht aus dem Buch Probieren und Studieren, was beim Stube Verlag erschienen ist, wo es dann heißt, Gesangbücher haben ihre Zeit, in der Auswahl ihrer Lieder und Gesänge spiegeln sie wieder, was zur jeweiligen Zeit in den Gottesdiensten, Schulen und Häusern gesungen worden ist. Ja. Und weiter geht's da. Der Benutzer des EG findet Zeugnisse aus sämtlichen wichtigen Epochen der Kirchengeschichte. Reformatorische Worttheologie, orthodoxe Frömmigkeitspraxis, pietistische Jesusliebe und Lebensheiligung, Einbeziehung von Vernunft, Tugend und Gefühl in der Zeit der Aufklärung, Erweckungstheologie des 19. Jahrhunderts und endlich christliche Weltverantwortung im 20. Jahrhundert. Mhm. Damit ist sozusagen umrissen, was das EG beinhaltet. Und ich sehe da, ehrlich gesagt, gut, christliche Weltverantwortung im 20. Jahrhundert, da könnte man sagen, okay, wäre vielleicht so ein Pitt Jansens-Lied auch ganz gut untergebracht gewesen. Aber ansonsten ist sozusagen Popularmusik und aktuelles Musikempfinden derer, die zu dieser Zeit dieses Gesangbuch nutzen möchten, gar kein Thema gewesen. Ja, es ist gar kein Thema gewesen.
Das muss man sagen. Ich glaube, also als Fazit kann man wirklich sagen, bis zum Liedbestand von 1950 ist es echt ein gutes Liederbuch mit einer guten Mischung, bildet die Epochen ab, hat die relevanten Lieder drin, ist eine schöne Auswahl. So, und nach 1950 spaltet es dann. Ne? Es gibt ja auch Lieder nach 1950 drin, die drin sind, die auf so einer traditionelleren Schiene sind. Das sind vielleicht auch die richtig ausgewählte, aber auf die Leerstellen in der popularmusikalischen Aspekt sind schon immens von Anfang an. Was dann ja auch dazu führte, dass relativ schnell inoffizielle und offizielle Beihefte entstanden sind, um diese Lieder aufzugreifen. Und nicht nur, und das ist ja das Interessante, nicht nur die Lieder seit Redaktionsschluss, sondern diese Beihefte mussten ja auch noch die 20 Jahre vor Redaktionsschluss mit aufnehmen.
Genau.
Also, dass ein Beiheft, ne, irgendwie 2004, 2010 oder so entstehen muss, das noch Lieder der 80er Jahre aufnimmt, weil das Gesangbuch das nicht gemacht hat. Das ist schon traurig auch irgendwie. Und ja, eins der ganz wesentlichen Argumente, warum Leute heute immer gesagt haben, wir brauchen wiederum ein neues EG, ist ja tatsächlich auch diese Leerstelle im popularmusikalischen Bereich, die natürlich nochmal größer geworden ist. Klar, weil von 1991 bis 2025 viel entstanden ist.
Klar.
Aber auch das neue Gesangbuch, das jetzt neue, also 2028, 29 Gesangbuch, muss ja im Grunde noch Lieder der 80er Jahre erstmals aufnehmen in ein Gesangbuch.
Und da kann man jetzt mal sehr gespannt sein. Ne? Also diese Arbeitsgruppe, die Kommission für das neue Gesangbuch arbeitet ja auch schon eine ganze Weile und sehr intensiv. Da gibt es verschiedene Untergruppen, die sich da um verschiedene Aspekte dieses neuen Gesangbuchs kümmern. Es soll auch eine digitale Fassung geben und so weiter. Und die finale Liederliste wird jetzt in den nächsten Wochen bekannt gegeben und veröffentlicht. Und da darf man mal sehr gespannt sein, ob diese Leerstelle popularmusikalischer Lieder, die du gerade angesprochen hast, gefüllt wird. Und ich habe den Eindruck, was ich so mitbekomme, dass das schon ein ziemlich ausgewogenes, gutes Liederbuch werden könnte. Also Hoffnung ist da.
Genau, wir dürfen gespannt sein. Wir werden, sobald die Liederliste offiziell zugänglich ist, werden wir da mal raufschauen und hier in einer Folge uns dem ein bisschen widmen und gucken und dann mal schauen, wie das neue Gesangbuch dann sein wird.
Ja, ich denke, dann haben wir erstmal so einen Einblick gewagt in das bisherige Gesangbuch, evangelische Gesangbuch. Wie gesagt, es ist eine Art Auslaufmodell. Es wird natürlich jetzt noch jahrelang weiter genutzt werden, aber es wird bald abgelöst werden. Und da sind wir gespannt darauf, was das neue Gesangbuch bringen wird. Aber einfach das EG selber ist auch wirklich ein viel nutzbares Buch und hat eben bestimmte Defizite, die wir jetzt auch hier beschrieben haben.
Genau, also nehmt das ruhig mal zur Hand. Ne? Das ist, kann man viel drin finden und anderes muss man an anderen Stellen suchen. Wir schauen, ob wir das im neuen EG finden werden.
Genau, Stefan, danke. Das war unsere Episode zum aktuellen evangelischen Gesangbuch namens EG. Und in 14 Tagen hören wir uns wieder. Also liebe Leute, bleibt gerne dran. Und wenn ihr weitere Themen habt, wo ihr sagt, das wäre doch ganz cool, wenn die sich auch mal darüber unterhalten würden, dann schreibt uns, kommentiert, bleibt mit uns in Kontakt. Wir würden uns freuen. In diesem Sinne, alles Gute und tschüss.
Und tschüss.